Gott ist ja immer für Überraschungen gut. Er handelt oft überraschend, so wie es niemand erwartet. Zum Beispiel ganz grundlegend, dass Gott Mensch wird, ist ja nie vorher passiert, also einzigartig. Und als Gott Mensch wurde in Jesus Christus, was Jesus tut, das versetzt die Leute in Staunen. Zum Beispiel, als er mit den Jüngern im Boot ist und dann den Sturm stillt. Wie kann das sein? Kurzum, was Jesus sagt, was Jesus tut, das ist wirklich überraschend, auch wie Jesus begegnet den anderen Leuten. Zum Beispiel bei der Ehebrecherin, wo die gesteinigt werden sollte, dass er die fördert und nicht ausnutzt für seine Zwecke. Also, das ist überraschend. Heute werde ich über Seligpreisungen predigen. Und die Seligpreisungen sind der Anfang von der Bergpredigt. Die sind im Matthäusevangelium überliefert. Und da geht es darum, dass Jesus eine lange Rede hält, wie Christsein geht, sozusagen. Er erklärt den Jüngern, wie es ist, wenn sie ihm nachfolgen, wenn sie mit ihm zu tun haben wollen. Und was Jesus sagt, das hat es durchaus in sich. Zum Beispiel sagt er, wer ihm nachfolgen will, soll sich hüten, Frauen lüstern anzugucken. Ziemlich aktuell bei der Sommerkleidung gerade. Ja? Oder Jesus sagt auch, wenn einer mich schlägt, dann soll ich ihm auch die andere Backe hinhalten. Oder wenn ich spende, Geld abgeben, dann soll ich das nicht berechnen tun. Also die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Mal sehen, wie die Kollekte heute ausfällt. Also kurzum, Jesus überrascht die, die mit ihm mitgehen, damit, dass er sagt, ich setze einen ziemlich hohen ethischen Maßstab an euch. Es soll einen Unterschied machen, ob ihr mit mir zu tun habt oder nicht. Das sollen die anderen Leute merken. Und die Bergpredigt ist genial aufgebaut, wie er sagt, was einige Verhaltensanforderungen sind, die wirklich, sagen wir mal, eine gute Außenwirkung haben. Und wo Jesus Christus was sagt, was die Leute eher im Geheimen machen sollen, weil das irgendwie gar nicht gut ankommt, weil andere Leute das gar nicht verstehen. Also die Bergpredigt ist wirklich auch voller Überraschungen. Aber es bleibt dabei, die ist knackig. Und bevor wir resignieren, und wir gehen mal davon aus, dass sehr, sehr viele hier die Bergpredigt mindestens schon einmal gelesen haben und dann merken, Mensch, wie soll ich das schaffen, das klappt ja eh nie. Achten wir mal auf den Anfang der Bergpredigt, diese sogenannten Seligpreisungen, wo Gott was ganz Überraschendes sagt und macht. Denn Gott begegnet den Menschen ganz wertschätzend. Und die, die Christen und Christinnen sein wollen, kriegen erstmal gesagt, wie Jesus sie findet. Und da geht es jetzt um diese Seligpreisung. Hier in der Übersetzung ist es so, dass es damit glücklich übersetzt wird. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn und er begann sie zu lehren und sagte, glücklich sind die. Selig hört sich so ein bisschen vielleicht katholisch an oder irgendwie ewig oder irgendwie sowas abgehoben. Man kann es vielleicht am besten heutzutage sagen mit glücklich. Glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich sind die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch. Und genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Also bei einigen dieser Seligpreisungen finde ich das ja wirklich ziemlich überraschend, was Jesus hier so sagt. Er behauptet ja, dass solche, die wir eigentlich als unglücklich oder wenigstens als ziemlich herausgefordert ansehen, dass die glücklich seien. Und das können wir als Zusage oder auch als Verheißung verstehen. Jedenfalls ist es so ein Triumph der Benachteiligten, habe ich mal in einem Buch gelesen über diese Seligpreisungen. Der Triumph der Benachteiligten, Triumph der Opfer. Wie meint Jesus das? Die Uli hat ja schon einiges gesagt zu dem Thema Glück. Es gibt ja so Glücksritter, die wollen unbedingt glücklich werden und dann streben die danach und versuchen, ja, Glück zu finden und dann kommen sie in irgendwelche Suchtverhalten, Abhängigkeiten. Glück kann man nicht machen. Wer sagt, Glück gehabt, der meint doch, er war in einer Situation, die ziemlich brenzlig oder schwierig war, aber er ist gut dabei rausgekommen. Irgendwie Glück gehabt. Wenn einer am Monatsende seine Lohnabrechnung sieht, dann wird er nicht sagen, ach, habe ich aber Glück gehabt, dass ich jetzt wieder Geld überwiesen bekomme. Pff, Quatsch, das habe ich ja für gearbeitet. Gell? Aber Glück gehabt, Glück ist etwas, was unverhofft von außen kommt. Und Jesus sagt hier bei dieser Anfang von der Bergpredigt, wo er den Jüngern sagt, wie das Christsein geht und hoch den Maßstab hängt, sagt, das hat mit Gott zu tun. Gott macht euch glücklich. Lebensumstände können euch unglücklich machen oder euch eine gewisse Zufriedenheit geben. Aber Gott wird auf jeden Fall euch glücklich, selig, ausgeglichen machen. Schauen wir uns mal diese Seligpreisungen der Reihe nach an. Glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Hier geht es abhängig von Gottes Gnade und Absage an Selbsterlösung. Jesus sagt hier, die Leute, die denken, sie können bei Gott keinen Blumentopf gewinnen, die gehen fein aus. Jesus verdeutlicht es mal an einer Geschichte. Ein Zöllner geht in den Tempel und meint, er dürfte sich das gar nicht erlauben. Er hat so viel Dreck am Stecken und Gott würde die Nase rümpfen, wenn er ihn nur sieht und hört. Und ausgerechnet diesen Zöllner spricht Jesus gerecht, in Ordnung vor Gott, dass Gott zu dem sagt, gut, du gehörst zu mir. So wie das ganz prägnant am Anfang vom Johannesevangelium steht, Johannes 1, Vers 12, diejenigen, die Jesus Christus aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Gottes Kinder zu heißen, die an seinen Namen glauben. Also die nicht groß was bieten können oder wollen und auch nichts vorzuweisen haben, sondern die Jesus als persönlichen Herrn und Heiland aufnehmen und mit ihm zu tun haben wollen, in die Nachfolge mit ihm gehen. Die gehören zu Gottes Familie. Glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Das nächste ist wieder so ein Überraschungseffekt. Glücklich sind die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Gott preist also Trauernde glücklich, so als ob die das besser hätten als solche, die unbesorgt seien. Wie kann Jesus sowas nur machen? Aber genau das hat zum Beispiel Paulus erlebt. Und in seinem zweiten Korintherbrief, ganz am Anfang, berichtet er davon ganz persönlich, von seinen Tiefen, von seinen Problemen und Ängsten, die durchaus real waren, weil das wirklich krasse Situationen waren, wovon der Paulus spricht. Und er schreibt da, der Gott allen Trostes, also Gott, der den Trost erfunden hat, der hat mich mit einem Trost getröstet, wie ihn sonst keiner geben kann, sodass ich bei ihm so getröstet bin, sogar auch andere zu trösten. Paulus hat genau das erlebt. Und seitdem noch viele, viele andere. Und gerade jetzt beten wir ganz besonders für die Leute in der Ukraine, denen alles weggebombt wird, die Tote und Verletzte zu beklagen haben und wo die Infrastruktur zusammenbricht. Wer, wenn nicht Gott, kann sagen, alles gut? Wenn Gott das sagt, der Herr der Welt, dann ist wirklich alles gut. Sein Wort bringt Entspannung nach einer Anspannung. Geborgenheit in seiner Gegenwart. Trauernde werden glücklich gepriesen. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Ich weiß nicht, ob bei euch auch gleich das einfällt, wenn ihr hier sowas liest von Sanftmütigen, dass sich bei Sanftmut es um eine Eigenschaft Gottes handelt. So ist Gott. Deswegen gehört Sanftmut zur Frucht seines Geistes. Er hat ja zu denen, die ihm nachfolgen, seinen Heiligen Geist gegeben, dass er seine Frucht hervorbringt. In den Nachfolgerinnen und Nachfolgern Christi soll das wachsen, wie Gott ist, und dazu gehört Sanftmut. Und was stellt ihr euch unter Sanftmut vor? Sowas? Dreht es doch mal um. Sanftmut ist Mut, sanft zu sein. Sanftmütige sind Helden, sind mutige Leute, die sich Sanftheit erlauben, wo unsanfte Verhältnisse herrschen. Und die sind oft verkannt. Und denen geht es oft auch ziemlich hart an, weil die Gewalttätigen, die sind laut, die lassen andere deren Ohnmacht spüren. Aber Sanftmütige sind mutig. Die bleiben sanft. Sie wissen, sie können gar nicht so viel Gewalt und Macht ausüben wie andere, worunter sie auch leiden. Aber sie bleiben sanft, weil sie mutig sind, weil sie heldenhaft sind, weil sie Gottes Eigenschaft in sich tragen. Und Gott ist ja der Sanftmütige zuerst. Und Gott wird das letzte Wort haben. Und er wird die Erde verteilen. Und er wird die Erde denen geben, die er will, und nicht denen, die sie sich jetzt vielleicht aneignen und irgendwie Länder eingreifen oder Menschen und ganze Volksgruppen und Schaden anrichten. Dazu braucht man Mut. Glücklich sind die Sanftmütigen. Glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn Gott macht sie satt. Wer ungerecht behandelt wird, der begehrt auf, der fühlt sich machtlos, Der ärgert sich, dass die Falschen gewinnen, dass die sich durchsetzen und nicht er. Und sogar die können glücklich sein, sofern sie bei Gott ihre Genugtuung finden und sich nicht mehr selbst rechtfertigen wollen. Wenn sie nicht denken, sie selbst müssten sich satt machen von Gerechtigkeit und immer wieder in diesem Rechtfertigungsmodus leben, sondern dass sie wissen, ich verlasse mich darauf, Gott macht mein Hunger und Durst nach Gerechtigkeit satt. Ich überlasse es ihm. Mein Glück kommt von Gott. Ich kann das vielleicht gar nicht selber erreichen. Ich will mal auf ein Buch hinweisen von Lawrence Krepp. Gott suchen, Glück suchen oder Gott finden. Glück suchen oder Gott finden. Da steht einiges darüber, was eben hier zu den Seligpreisungen auch passt. Dass wir uns von Gott satt machen auf unserer Suche nach Glück, nach Rechtfertigung oder nach allem anderen, was da noch drin steht in den Seligpreisungen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Denken wir mal an die vorige Jahreslosung. Kennt ihr die noch? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lukas 6, 36 steht da in dem Zusammenhang, wo Lukas eben von der Bergpredigt schreibt und in seinem Evangelium überliefert. Barmherzige Leute machen in der unbarmherzigen Welt den entscheidenden Unterschied. Barmherzige Leute brauchen wir da, wo Unbarmherzigkeit regiert. Denn barmherzige Leute, die leben aus Gottes Gnade und sind deswegen gnädig mit anderen. Sie leben von der Vergebung und können deswegen auch vergebungsbereit sein. Weil sie von Gott oder weil Gott sich ihnen zuwendet, weil sie mit Gott zu tun haben und von ihm das tanken, was sie für sich selbst brauchen und dann anderen weitergeben. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Kennt ihr das Kindergebet? Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. So als Erwachsene könnten wir noch zufügen, wie konnte ich so vergesslich sein? Ich empfehle es, dass auch Erwachsene das durchaus beten. Ich bin groß, mein Herz mach rein. So zu beten haben nämlich auch Erwachsene nötig. Gerade wenn wir an die Bergpredigt denken mit all diesen Geboten, wo Jesus so einen hohen Maßstab anlegt von davon, was er von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern erwartet. Wenn wir daran denken, an die Feindesliebe und der Backe und der Vergebungsbereitschaft und allem, da ist es mit einer Verhaltensänderung doch nicht getan. Keiner kann sich selbst so dressieren, sondern da muss eine entsprechende Herzenseinstellung geschehen. Von der Herzenseinstellung heraus, ein reines Herz brauchen wir, um so zu leben, wie es Gott dem Reinen entspricht. Glücklich sind die, die ein reines Herz bekommen. Und dann noch, glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Wörtlich steht da Friedensstifter. Selig sind die Friedensstifter, kennen wir ja vielleicht als bekanntes Wort. Aber machen wir uns mal klar, wer so Friedensstifter ist, wer zwischen verfeindeten Parteien vermittelt, sitzt immer zwischen zwei Stühlen. Er hört nur Vorwürfe und Anschuldigungen. Das ist nicht beglückend. kann ich euch sagen. Weder im Krieg in der Ukraine, also im Großen, noch bei einem Ehepaar, was sich auseinandergelebt hat. Wie kommt Jesus dazu, diese dann glücklich zu nennen, die sich sowas antun, um Frieden stiften zu wollen? Die Begründung ist, weil sie zu Gottes Familie gehören. Gott legt ja auf Frieden und versöhnte Beziehungen so viel Wert. Er hat ja selbst Frieden gestiftet und diese tiefe Kluft zwischen uns und ihm überwunden am Kreuz. Gott ist der Gott des Friedens. Im Epheserbrief steht, Jesus ist unser Friede persönlich. Und so stattet er Friedensstifter aus, Frieden weiterzutragen. Und die letzte Seligpreisung heißt, glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Ja, verfolgte Leute, die gibt es bis heute. Christen sind die größte Religionsgruppe, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Aber wer im Gefängnis sitzt oder wer aus seinem Dorf oder von seiner Familie vertrieben wird, der fühlt sich doch bestimmt nicht als Glückspilz. Trotzdem, Jesus sagt, glücklich sind die, die man verfolgt. Warum? Denn sie gehören dem Himmelreich an. Sie haben eine Zugehörigkeit, die extrem wichtiger und stärker und wertvoller ist als alles andere, was wir hier auf der Welt haben. In dieser Zugehörigkeit liegt ihr Glück. Unabhängig von den Lebensumständen, sogar wenn die Lebenslage dann so mies ist. Wie wertvoll finden wir denn unsere Zugehörigkeit zu Gott? Dass Gott sich verbündet hat mit uns in seinem Sohn Jesus Christus. Die aktuelle Diskussion in der Öffentlichkeit, die wird ja so geführt, als ob eine beheizbare Wohnung jetzt im Winter erstrebenswerter sei, als mal in den Himmel zu kommen. Die Bergpredigt ist auch im Lukas-Evangelium enthalten. Da hat er eine kurze Zusammenfassung gegeben. Und bemerkenswert ist auch, er schreibt, dass die Armen, die glücklich gepriesen werden, nicht nur geistlich arm, sondern überhaupt arm sind. Sie könnten heutzutage in dem Armutsbericht der Bundesregierung, der jährlich rauskommt, vorkommen oder von der UNO mit weniger als 1,90 Tagesverdienst eben gemeint sein unter die absoluten Armen. Und Lukas bezieht auch den Hunger der Hungrigen da nicht nur auf Gerechtigkeit, sondern ganz allgemein, dass die Leute wirklich Hunger haben. Und so gucken wir nochmal auf die Seligpreisung insgesamt. Sind die wirklich glücklich, die Armen, die Trauernden, die Hungrigen, die Verfolgten? Finden wir das irgendwie zynisch von Jesus, sowas zu sagen? Die Seligpreisungen spricht ja Jesus. Ich bin nicht sein Rechtsanwalt. Und er wird für deren Verwirklichung sorgen. Er wird das so machen, wie er das auch immer gesagt hat. Denn was er zusagt, hält er gewiss. Und noch was anderes, darauf will ich euch hinweisen. Denn in diesen Seligpreisungen, den acht, geht es ja nicht nur um so benachteiligte Opfer, denen es nach unserem Empfinden ja eher schlecht geht, sondern es geht auch um Sanftmütige, um Barmherzige, um Friedensstifter und die mit dem reinen Herzen. Um die, wo es gar nicht um die Lebenslage geht, dass Jesus die gar nicht anspricht, sondern andere Kennzeichen nennt, die ihn dazu bringen, die glücklich zu nennen. Und erinnern wir uns auch daran, dass zur Bergpredigt nicht nur die Zusage Gottes in den Seligpreisungen gehört, sondern eben auch der Anspruch Gottes in den ganzen Geboten, die Jesus Christus formuliert. Und dann achten wir mal auf diese vier Seligpreisungen. Sanftmut gehört zur Frucht des Geistes, den Gott in uns hineingelegt hat, damit dieser Geist sanftmütige Frucht in uns wachsen lassen will. So sollen wir schließlich auch mal werden. Und Barmherzigkeit zu üben und einen Frieden zu stiften, dem Frieden nachzujagen, werden wir aufgefordert. Denken wir an die letzte Jahreslosung oder auch Jahreslosung 2019, jagt dem Frieden nach. Und in Jakobus 4, Vers 8 steht, reinigt die Herzen. Also, egal wie es uns geht, wir werden von Gottes Wort dazu aufgefordert, Adressaten dieser vier Seligpreisungen zu werden. Und dann erleben wir auch die Verheißungen. Die Verheißungen, die Gott daran knüpft. Wenn wir in Zeit und Ewigkeit Gottes Nähe genießen, seine Zuwendung, die Familienbande pflegen, dann können wir die benachteiligten Opfer, an die die anderen vier Seligpreisungen sich richten, die können wir dann trösten, die können wir dann sättigen, denen können wir beistehen. Freunde, lasst uns Gottes Mitarbeiter in diesem Unternehmen der Seligpreisungen werden. Ich bete darum. Jesus Christus, danke dafür, dass du so eine wunderbare, knackige Rede gehalten hast bei der Bergpredigt und uns herausforderst, mit dir zu leben und von dir alles zu bekommen, was dafür nötig ist. Und du gehst ganz wertschätzend auf uns ein, auf alle deine Kinder in der Welt und hast alle im Blick, auch diejenigen, denen es echt jetzt mies geht. Und auch uns, wo wir in einigen Lebensbereichen vielleicht auch miese Sachen erleben und leiden und nicht fertig werden damit. Und dein Wort gilt, dass du uns selig, dass du uns glücklich preist, weil du deine Verheißung daran knüpfst, was du daraus machen wirst. Und das wollen wir genauso erleben und aus dieser Kraft heraus uns dazu einsetzen lassen von dir, wie du deine Absichten mit den Seligpreisungen verfolgst, dass es verwirklicht wird, dass wirklich mehr Menschen auch glücklich werden, aufatmen können und einen Gewinn haben im Leben. Danke, dass du uns den meisten Gewinn bietest, jedem deiner Kinder, egal wie es ihm geht. Und das macht uns mutig, auch voranzuschauen, selbst wenn es uns schlechter gehen wird in der Zukunft, dass wir nicht unglücklich sein müssen, sondern bei dir gut aufgehoben. Lass uns das wirklich festbehalten und aus diesem Fundus heraus uns so einsetzen für andere, wie du es willst. Amen.